by me.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7.2, auch der zweite Teil von der Folge 7 zu dem Thema Jura in Times of Corona. Wir sind wieder hier. Ich musste gerade an Harvey Kerkeling denken.
Entweder hier.
Mit Vivian und Lynn. Und wir haben in der letzten Folge etwas darüber erzählt, wie unsere persönliche Situation im Moment aussieht und wie wir persönlich gerade arbeiten, über Homeoffice in der Anwaltskanzlei und über Vivians Schwierigkeiten mit allen Betriebsräten und allen Einzelpersonen Vereinbarungen zu finden. Und die technischen Probleme und so weiter. Und möchten jetzt in dieser Folge oder in diesem Teil ein bisschen auf ein bisschen andere Themen, generellere Themen eingehen, die nicht so sehr mit uns persönlich zu tun haben, aber uns eben auch sehr beschäftigen, weil wir in dieser Zeit natürlich auch das Verhalten unserer Kollegen beobachten oder das Verhalten überhaupt von Akademikern, sage ich jetzt mal, beobachten. Das ist jetzt mein Thema. Und genau, Vivian würde dazu vielleicht kurz einführen.
Ja, wir haben uns ja diesen Fokus Questioning the Golden Circle of Law gesetzt. Und im Grunde steht dahinter ja die Idee, dass wir das Verhalten von Juristen generell kritisch hinterfragen. So kann man das, glaube ich, übergeordnet zusammenfassen. Und jetzt in Zeiten einer globalen Pandemie sind natürlich an alle besondere Anforderungen gestellt, weil wir uns alle irgendwie erstmal einruckeln müssen in dieser Situation. Aber aufgrund der gravierenden Maßnahmen, die getroffen werden, oder getroffen wurden durch die Bundesregierung, die eine massive Einschränkung der grundrechtlich gewährleisteten Freiheitsrechte eines jeden Bürgers der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Es ist natürlich auch interessant, das aus juristischer Perspektive zu betrachten. Finden wir das okay oder nicht? Wie positioniert man sich dazu? Muss man sich dazu positionieren? Ja. Und da gibt es eine Kollegin.
Nicht mehr, oder? Hat sie es nicht zurückgegeben?
Ja, ich finde das nicht auf ihrer Homepage. Also wir reden über Beate Barner, eine Rechtsanwältin aus Heidelberg, die sich ja sehr medienwirksam bis zum Bundesverfassungsgericht hochgeklagt hat, die festgestellt haben wollte, dass die Maßnahmen der Bundesregierung gegen im Rahmen der Corona-Pandemie eben verfassungswidrig sind. Da ist sie vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert in ihrem Eilverfahren, woraufhin sie medienwirksam und sehr theatralisch ihre Anwaltszulassung niedergelegt hat, weil sie der Meinung ist, sie würde jetzt in einer Diktatur leben. Ich finde jetzt leider diesen polemischen Brief nicht. Vielleicht hat sie es auch zurückgezogen und sieht es jetzt alles anders. Auf jeden Fall, also jetzt mal unabhängig davon, dass es ja der völlig falsche Ansatz ist, wenn man in einer Demokratie lebt, in einer Diktatur lebt, dann die Anwaltszulassung zurückzugeben. Wenn man der Meinung ist, man muss dagegen ankämpfen, dann muss man das bitte mit den Mitteln, also aus meiner Sicht, mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, auch tun und nicht die Zulassung zurückgeben. Aber naja, das ist eine Side Note.
Das ist ja eh ein Problem aller Menschen, die immer gegen was sind. Die stellen sich immer auf die trotzige Position, anstatt was aktiv zu ändern. Aber anderes Thema.
Ja, genau. Also unser Thema entbrennt sich so ein bisschen an dieser Bühne, die sich Juristen gerade nehmen, indem sie einfach auch so ein bisschen Panik machen im Rahmen von Corona.
Genau, also ich kann ja mal vielleicht da diesbezüglich mal einsetzen und erzählen, was mich in letzter Zeit so ein bisschen bewegt oder aufregt. Also vorweggeschickt, wir wissen auch nicht, wie es geht. Ja? Wir wissen auch nicht, was die richtige Lösung ist. Ich persönlich suche auch jeden Tag aufs Neue meinen eigenen Umgang mit der Situation, so wie sie jetzt ist. Insbesondere, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, wollte ich ja noch darauf zurückkommen, hatte mein Mitbewohner ja Corona und wir waren also in häuslicher Quarantäne. Mein Mitbewohner hatte leichte Symptome. Das bedeutet, war verschnupft, er hatte diesen allgemein bekannten Geschmacksverlust und er hatte ein bisschen schon schwere Atmung, also Atmungsprobleme so. Insgesamt kann man jetzt nicht behaupten, dass das schwere Symptome gewesen wären. Insgesamt kann man auch nicht sagen, dass das wahrscheinlich überhaupt einem aufgefallen wäre, wenn man nicht darauf insbesondere geachtet hätte. Genauso auch bei mir. Also ich war natürlich ganz, ganz, ganz aufmerksam und könnte mir vorstellen, dass möglicherweise etwas Symptomatisches vorlag. Es kann aber genauso gut die Allergie gewesen sein, die ich nochmal gegen diese dummen Birkenpollen habe, die da draußen rumschwirren. Insofern möchte ich da auch gar nicht so auftreten, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Darum geht es mir gar nicht. Ich möchte nur sagen, dass ich finde, dass das für alle eine super schwierige Situation ist und dass ich leider beobachten muss, dass sehr viele Menschen, die vermeintlich zu der Bildungselite gehören, und da schließe ich auch Politiker oder Juristen ein, also sagen wir zum Beispiel einen Christian Lindner, oder eben verschiedene Juristen auch aus meinem Bekanntenkreis, sich nicht zu schade sind, diese Situation jetzt irgendwie als ihre Bühne zu nutzen. Und ich unterstelle ihnen noch nicht mal Boshaftigkeit dabei. Ich unterstelle ihnen nicht, dass sie das aktiv jetzt für ihre eigene Werbung nutzen wollen. Aber ich...
ich schon.
Manche sicherlich schon, ja. Insbesondere auch jetzt so FDP und Grüne. Aber... was mich extrem aufregt, ist, dass ich der Meinung bin, dass wir nun mal in der Situation sind, und das mag eine sehr kontroverse Aussage sein, wir sind nun mal in der Situation, dass wir eine gewisse Bildung haben und dadurch auch eine gewisse Verantwortung haben, meiner Meinung nach, der Gesellschaft gegenüber. Und eine der Verantwortungen ist auch, dass wir uns dessen sehr bewusst sind, wie wir mit unserer eigenen Sorge und unserer eigenen Panik umgehen. Und ich sage niemandem, dass er diese Panik nicht haben soll, aber ich finde, man muss sich sehr bewusst darüber sein, wie man sie äußert und in welcher Form man sie äußert. Und ich finde es absolut, absolut, absolut daneben, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, so ungefiltert, wie es manche tun, ihre Kritik an den derzeitigen Maßnahmen nach außen zu tragen, ohne dabei zu kontrollieren, an wen diese Kritik oder wer diese Kritik liest. Weil ich finde es natürlich richtig, dass insbesondere Juristen absolut ein Auge darauf haben, was für Maßnahmen gerade beschlossen werden, ob die verhältnismäßig sind und vor allem auch ganz, ganz, ganz doll darauf aufpassen, dass das alles wieder zurückgeschraubt wird. Also, dass das jetzt kein Freibrief dafür ist, dass irgendwie der Datenschutz runtergedreht wird oder so eine Sachen, ja. Aber mir ist einfach wirklich zu wenig Verantwortung in dieser ganzen Situation, in dem viele Leute ungefiltert ihre eigenen Sorgen und Meinungen rausballern, insbesondere, ja, das ist alles nicht verfassungsgemäß und so weiter, und damit Leute treffen, die das nicht selber bewerten können, wie auch, weil sie einfach keine 7 Jahre Jura studiert haben. So. Und das ist einfach, ich finde es unverantwortlich und gemein, wirklich gemein, sowas so einfach kundzutun, ohne sich selber erstmal zu überlegen, was ist davon jetzt wirklich relevant und was ist vor allem in dieser Situation zielführend. Und mich ärgert insbesondere, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute eben, also jetzt Juristen, sagen wir auch mal, in dieser Situation sich aufregen möchten und nicht merken, dass die Situation eine Ausnahmesituation ist und dass es jetzt in dieser Situation darauf ankommt, nicht so sehr auf sein eigenes Empfinden zu hören, sondern auf die Wissenschaftler zu hören und darauf zu hören, dass bestimmte Maßnahmen jetzt durch die Regierung getroffen werden müssen, weil sich so viele Menschen ja nicht an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten. Und ich möchte einfach, dass ein bisschen mehr politische Weitsicht bei Juristen aufkommt, was wir in der ersten Folge besprochen haben, dass sich meiner Meinung nach Juristen als politische Menschen verstehen müssen. Die müssen verstehen, was für eine Auswirkung das hat, wenn sie sich derart offen ungefiltert äußern. Und zwar, weil ich der Meinung bin, dass so ein Verhalten dazu führt, dass viele Leute unzufrieden werden, unzufrieden mit den Maßnahmen, unzufrieden mit der Regierung, was letzten Endes dazu führen wird, dass sie sagen, sobald diese Sache irgendwie hoffentlich möglicherweise in einem Jahr vorbei ist, ja, also die CDU und die SPD und die haben uns ja alle die Freiheitsrechte genommen. Da wählen wir jetzt mal die AfD, die war ja dagegen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Juristen momentan völlig unterschätzen. Völlig unterschätzen, wie sie einen Prozess der Aufwägelung unterstützen, den ich für brandgefährlich halte. Und der macht mir so viel Sorge im Moment, dass ich da wirklich ganz... Und ich meine, wie gesagt, ich selber weiß nicht, wie man sich richtig zu verhalten hat. Ich weiß nur, dass ich mich als einen politischen Menschen verstehe, der einfach für andere mitdenkt. Und das fehlt mir absolut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ja.
Das war ja sehr viel.
Das war meine Wutbürgerschaft gegen die Wutbürger.
Ihr müsst euch vorstellen, Lynn hat dabei so krasse Wutbürger-Augenbrauen auch gehabt, als sie das erzählt hat.
Ich muss erstmal einen Schluck Wasser trinken.
Ja, trinke erstmal einen Schluck Wasser. Also ich habe dabei mehrere Emotionen und Gedanken. Erstmal auf einer persönlichen Ebene. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast eben lange darüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu den Maßnahmen stehe, auch unter dem rechtsstaatlichen Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen. Und
man muss sich ganz kurz zur Verhältnismäßigkeit für alle Nichtjuristen. Ist es so, dass immer Maßnahmen daran gemessen werden, was sie für einen Sinn und Zweck haben gegenüber den Nachteilen. Und das wird abgewogen. Also wenn jetzt zum Beispiel hier die Freiheitsrechte eingeschränkt werden, dadurch, dass wir nicht mehr raus dürfen, so wie wir es wollen.
Es muss immer unter dem gleich effektiven das mildeste Mittel sein.
Genau, und es wird abgewogen gegen die körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Also es werden immer zwei Grundrechte der Menschen...
Ja, da bist du ja schon bei der Interessenabwägung. Aber erstmal im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, und daran eigentlich entbrennt es sich ja schon vorher, und das ist vielleicht auch das, was du gesagt hast mit dem auf Wissenschaftler hören. Also eigentlich haben wir ja folgendes Problem. Weil wir in uns einem solchen Novum befinden, wissen wir nicht, was die gleich effektivste Maßnahme ist. Wir können es nicht so richtig einschätzen. Wir haben Prognosen von Wissenschaftlern, auch dem unglaublichen Professor, ich weiß gar nicht, ob der Professor ist, dem Herrn Drosten von der Charité, der diesen tollen Podcast macht, den man auch als Laien gut versteht, als Laie gut versteht, und wo wir uns so anhören können, wie ein Virologe das wissenschaftlich beurteilt, die Situation und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Aber am Ende sind das immer nur Prognosen und Schätzungen und wir wissen eigentlich nicht so genau, was wir jetzt machen müssen oder was richtig und was falsch ist. So, okay. Daher kommt eine gewisse Unsicherheit. Was wir aber wissen ist, dass auf der einen Seite wir versuchen, die Volksgesundheit zu schützen, indem wir versuchen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenklappt, weil ja neben diesen Corona-Patienten auch noch ganz normale Herzinfarkte behandelt werden müssen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber uns in eine krasse Rezession reinlaufen. Wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert, aber dadurch, dass der Konsum einfach jetzt gerade mal für 1,5 Monate nicht stattgefunden hat und auch weiter wahrscheinlich nicht in der Form stattfinden wird wie vorher, Restaurants geschlossen sind. Du schüttelst mit dem Kopf.
Naja, er ist natürlich schon eingeschränkt, aber er verlagert sich auch.
Aber das ist nicht richtig. Wenn du dich damit auseinandersetzt, sagen auch Online-Händler, dass ja, es hat vielleicht eine Mini-Verlagerung stattgefunden, aber auch Online-Händler empfinden die Konsumenten gerade als konsumfaul. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir so konsumieren wie vorher. Wir konsumieren
tatsächlich weniger. Ja. Nee, das glaube ich auch.
Und die Restaurants sind geschlossen und bla bla bla. Wir wissen die so. Und das sind natürlich zwei Situationen, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Okay. Das ist richtig. Und dass wir da eine Unsicherheit haben, ist auch richtig. Und Und dass wir da auf Wissenschaftler hören müssen, ist auch richtig. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem so, dass auch Herr Drosten sagt, er kann die Entscheidung nicht treffen, weil er eine ganz eingeschränkte Sichtweise auf die Situation hat. Er betrachtet die Situation immer nur als Virologe.
Und ich bin ihm dafür extrem dankbar, dass er genau das so sagt. Das sagen nämlich andere Wissenschaftler teilweise nicht.
Ja.
Andere Wissenschaftler, ich weiß nicht, so einen Ausschnitt von, ich glaube, RS2 war das damals, der inhaltlich, wissenschaftlich gesehen, eigentlich nichts anderes gesagt hat als der Drosten, aber sich nicht zu schade war, hinzustellen, zu sagen, ja, die politischen Maßnahmen sind völlig überzogen. Und das ist nicht seine Aufgabe.
Und da kommen wir nämlich genau zu der Krux und dem größten Problem, was Juristen und insbesondere Anwälte haben. Diese Allmachtsfantasie. Also das ist jetzt etwas, worüber ich mich auch echauffieren kann. Das ist genau das Problem. Der Drosten stellt sich hin als Wissenschaftler und sagt, ich bin nicht der Letztentscheider. Ich weiß es nicht, was richtig ist. Aber Juristen tendieren einfach dazu, immer der Meinung zu sein, dass ihre die einzig wahre und richtige Auffassung der Situation ist. Und wenn sie sich dann eben hinstellen in einer offensichtlich, siehe Beate Barner oder wie sie heißt, offensichtlich streitbaren verfassungsrechtlichen Frage. Abwägungsfragen sind immer streitbar und es sind immer viele Meinungen vertretbar. Und sie stellt sich hin auf ihrer Homepage und vertritt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland jetzt in eine Diktatur umgewandelt hat und dass die Maßnahmen verfassungswidrig sind und dass in dieser momentan, in dieser momentanen Unsicherheitssituation ist einfach unhaltbar. Es ist unhaltbar gerade, dermaßen Panik zu machen und auch dermaßen mit dermaßen Absolutismen zu arbeiten, die überhaupt gar nicht die Möglichkeit eines okay, der könnte das auch anders sehen, da lassen.
Ja.
Aber was mir auf jeden Fall für mich selber aufgefallen ist, was mich ein bisschen erschreckt hat, jetzt so im Nachhinein, ist, wie ungefragt ich die Maßnahmen erstmal hingenommen habe. Weil aufgrund dieser Paniksituation und aufgrund der Tatsache, was der Drosten immer so Schönes erzählt, habe ich einfach das erstmal alles so hingenommen und überhaupt nicht hinterfragt.
Ja, also dazu kann ich auch was erzählen, auch wenn das nicht so ganz vielleicht, wie soll ich sagen, ich finde das sehr, ich bin, wie gesagt, dem Drosten sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass er diesen Podcast macht und sich damit auch der Gefahr aussetzt, seinen wissenschaftlichen Ruf zu schädigen. Das ist ja, weil die Medien durchaus ihn extrem falsch zitieren und er auch so verglorifiziert wird, was er nicht will und was auch nicht seine Position ist. Ich persönlich bin ihm, wie gesagt, so dankbar dafür, dass ich gerade in der Zeit, als eben bei uns zu Hause Corona-Time war, die Möglichkeit hatte, mir objektiv Informationen zu holen. Ich kann diese Studie nicht lesen, also war ich dankbar dafür, dass ich mir das auf eine verständliche Art und Weise anhören konnte. Und daraus, also aus den Studien, wie ist die Übertragungsweise und so weiter und so fort, meine eigenen Schlüsse ziehen konnte. Die sehe ich komplett unabhängig von den politischen Maßnahmen. Die politischen Maßnahmen mögen, auf, wenn man jetzt von wissenschaftlicher Sicht ausgeht, überzogen sein. Sie sind deswegen vielleicht nicht überzogen, weil wenn sich alle Menschen an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten würden, bräuchte man sicherlich keine Abstandsregelungen und so weiter. Das tun die Menschen ja aber nicht. Und wenn man jetzt rausgeht in den Park, sieht man Horden. Aber wirklich Horden von Menschen, die es überhaupt nicht für notwendig erachten oder sich irgendwie über der Situation sehen und denken, naja, also das ist ja die Krankenhäuser sind nicht voll. Hör mal, das ist ja, kommt ja in Deutschland nicht an. Wo ich mir denke, wie wäre es mal mit einem Blick nach Italien, einem Blick nach Spanien, einem Blick nach England? Also ich empfinde das als extrem zynisch, wenn Leute so reden. Wollte ich hin?
Du wolltest ich hatte erzählt, dass ich über mich selbst schockiert war, dass ich das erstmal gar nicht rechtsstaatlich hinterfragt
habe. Genau, und in dem Moment, als ich also in der Quarantäne war, habe ich schon auch einzelne Sachen hinterfragt. Zum Beispiel wurde uns dann gesagt, sie dürfen nicht zum Briefkasten gehen, sie dürfen nicht den Müll runterbringen. Wo wir gesagt haben, also sorry, wenn ich mir meinen Mundschutz aufsetze und nachts um 10, wenn ich absolut gar keinen treffe, den Müll runterbringe, dann werde ich das tun. Wir sind natürlich nicht in irgendwelche Geschäfte gegangen und so weiter, aber wir haben uns eben so ein bisschen einen eigenen Kopf gemacht, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Aber sobald man das Leuten erzählt hat...
Sind die völlig ausgerastet.
Ja, sind völlig ausgerastet. Insbesondere Juristen. Wenn du das Juristen erzählt hast, nee, aber das finde ich nicht gut. Wo ich mir dachte, das ist ja schön für dich, dass du das nicht gut findest. Das ist ja meine Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Wo ich aber auch gedacht habe, genau wie du, man muss seinen Kopf anmachen und wirklich sich informieren. Man kann die Sachen nicht einfach so hinnehmen, wenn sie offensichtlich keinen Sinn machen. Ich kann auch noch dazu erzählen, dass das Gesundheitsamt nicht wusste, wie es mit der Aufhebung der Quarantäne umgehen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Auf der anderen Seite denke ich eben, dass man sich seinen Kopf machen muss für sich alleine teilweise und die Verantwortung für sich alleine tragen muss, dass man die Entscheidung trifft, sich an bestimmte Sachen zu halten, an bestimmte Sachen nicht zu halten. Und das meine ich, dass auch viele Anwälte immer diese Art von Absolution suchen, indem sie sich dann irgendwie öffentlich echauffieren und dass sie suchen ja immer danach, dass die Leute sagen, ja, stimmt, er hat recht, oder? Wie siehst du das?
Das ich verstehe die Frage nicht.
Naja, wir können ja auch erstmal, du wolltest, ich habe dich eigentlich auch unterbrochen, weil du sagen wolltest, dass du schockiert warst von dir, wie du
ja, die... Ja, ich, insbesondere auch im Hinblick auf, naja, wir reden ja jetzt gerade alle über den Ausblick und wie geht's weiter. Und da spielt ja diese ominöse Corona-App so eine große Rolle. Wo wir jetzt... also weiß ich ja aus Südkorea, glaube ich, war es, ich glaube, es war Südkorea, man festgestellt hat, dass Südkorea ja den Ausbruch von Corona unglaublich unten halten konnte, ohne diese krassen Shutdown-Maßnahmen, einfach weil alle diese App auf dem Handy hatten und jedes Mal, wenn du im Umkreis von einem Infizierten warst, musstest du dich direkt testen lassen. So, ne? Und dann wurden die Leute, wenn sie dann positiv getestet wurden, in Quarantäne, bla bla bla. Wir wissen, wie es funktioniert, die Corona-App. Und lange bevor der Gesundheitsminister anfing, darüber offen zu reden, wahrscheinlich hat er im Hintergrund schon sehr viel darüber geredet, aber bevor er eben offen darüber, dachte ich, wir müssen jetzt mal anfangen, darüber zu reden und insbesondere uns darüber Gedanken machen, wie wir eben für diese Zeit der Pandemie den Datenschutz einschränken. Und Lynn weiß es, wenn mein Chef zu, mein Ex-Chef zuhört, weiß er es auch, ich bin ja eigentlich der Datenschützer vom Herrn. Das ist für mich ein ganz hohes Gut und da habe ich einfach mal so meine ganzen Glaubenssätze über den Haufen geworfen. Vor dem Hintergrund dieser wabernden, schwarzen Gefahr, die man nicht so richtig einschätzen kann, dass der globalen Pandemie und des Viruses, der uns alle dahinraffen wird. Wie auch immer, also aber auf jeden Fall, das hat mich selbst ein bisschen schockiert von mir selber. Und insofern bin ich bestimmten Juristen auch dankbar, die sich hinstellen und kommunizieren, dass wir über den Rechtsstaat reden müssen und dass wir jetzt gerade Maßnahmen treffen, die rechtsstaatlich schwierig sind. Gleichwohl stimme ich dir zu, im Sinne von, wie macht man das?
Wem gegenüber auch?
Ja, das ist richtig. Wem gegenüber und inwiefern, also wie? Weil das, was diese Beate Bahner macht, das ist einfach, das ist polemisch und das ist unangenehm und das ist...
Falsch, teilweise auch falsch.
Ja, also das ist der Verantwortung, die sie als Juristin trägt und für die sie ja eigentlich versucht einzustehen, wird es aber nicht gerecht. Es ist für mich abartig. Ja. Ich finde es aber auch abartig, wenn wir erstmal von dem großen verfassungsrechtlichen Thema runterkommen und uns in die Niederungen des allgemeinen Zivilrechts / Arbeitsrecht begeben. Ich finde es auch so ein bisschen unangenehm zu sehen, insbesondere über LinkedIn. Du kannst mir da gerne mir sagen, dass ich Quatsch erzähle und dass du es alles anders siehst. Aber ich finde das schon auch unangenehm, wie die teilweise Anwaltskanzleien versuchen, jetzt mit der Pandemie-Panik Geschäft zu machen. Das ist für mich irgendwie, es ist abartig, weil gerade vor dem Hintergrund, weil ich jetzt im Unternehmen bin und ich weiß, wie panisch gerade die Leute sind, die Verantwortung tragen in diesem Unternehmen, in Klammern auch ich selbst panisch bin vor dem Hintergrund, ich muss jetzt da 500 Anträge auf Kurzarbeit, ist jetzt übertrieben, aber sehr viele Anträge auf Kurzarbeit stellen, also oder wir als Team versuchen das jetzt irgendwie über die Bühne zu bringen und wir versuchen da irgendwie eine Situation zu schaffen, damit das Unternehmen wirtschaftlich überleben kann und oder sagen wir mal mit einem blauen Auge aus der Krise geht. Und da herrscht einfach enormer wirtschaftlicher Druck. Und wenn dann irgendwie solche Artikel auf LinkedIn gepostet oder verlinkt werden zum Thema, so wie die Mandanten, das, was sie jetzt aus der Beratung erfahren, wie die Mandanten das jetzt schon handhaben, das Thema Kurzarbeit, sehe ich schon extreme Compliance-Probleme für die Zukunft. Und alle werden durch die Betriebsprüfung durchfallen oder die Abschlussprüfung vor dem Hintergrund der Kurzarbeit. Weil das alles falsch gemacht wird oder irgendwelche Postings, wo dann wirklich große Arbeitsrechtler sich hinstellen und sagen, im Übrigen, ihr solltet nicht zu schnell in die Kurzarbeit gehen und ihr solltet noch über andere Maßnahmen, zum Beispiel die Transfergesellschaft nachdenken. In Klammern, Transfergesellschaften ist ein typisches Mittel, wenn man Betriebe stilllegt und wenn man die Arbeitnehmer irgendwo in eine andere Gesellschaft überführt, weil die, glaube ich, auch teilweise subventioniert werden von vom Bund. Aber es ist ein Fall der Betriebsstilllegung. Also du benutzt Transfergesellschaften, wenn du halt einen Laden zumachst. So. Und ich denke, und aus der Beratungssituation und aus der Panik, die ich da erfahre mit den Betriebsräten und Kollegen und Arbeitnehmern, mit denen wir zu tun haben, wenn ich auch nur das Wort Transfergesellschaft in den Mund nehmen würde, das wäre der Super-GAU. Und auch dieses, wenn ich den Kollegen oder dem CEO, wenn wir dem mitteilen würden, ja, es gibt da übrigens diesen einen berühmten Partner einer Anwaltskanzlei, der jetzt sagt, dass die Einführung der Kurzarbeit überhaupt nicht compliant ist und das alles quatschig ist, das kannst du den Leuten doch nicht erzählen.
Nee, das schließt eigentlich auch genau an meine Kritik an. Das ist völlig falsch. Das ist ein völlig falscher und gemeiner Ansatz, weil du damit Leuten, das sind sicherlich Überlegungen, die so nicht falsch sind, aber du hast damit aufzupassen, wie du damit umgehst und wie du das kommunizierst. Du bist als Jurist dafür verantwortlich, die Sorgen deiner Mandanten oder zukünftigen Mandanten aufzufangen und ihnen was abzunehmen und nicht mit einer eh schon außergewöhnlichen Situation, die auch viel Panik beinhaltet, Geld zu machen. Und ich habe tatsächlich diese Art von Marketing nicht gesehen oder diese Art von Werbung oder was auch immer das sein soll, nicht gesehen, sondern ich habe eher konstruktive Werbung gesehen. Auch wir haben meiner Meinung nach eher konstruktiv sind wir auf die Mandanten zugegangen und haben gesagt, wir unterstützen euch in folgenden Themen. Das und das müssen wir bedenken oder muss in Zukunft bedacht werden. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt auf uns zu. Wir finden für euch eine Lösung, so, um ihnen quasi eine Sorge abzunehmen. So. Wir haben, und ich habe auch die Werbung, die ich gesehen habe, war keine Panikmache. Aber ich stimme dir absolut zu, dass das, und das trifft ja genau das, was ich auch meine, ein gewisser Filter ist in diesen Zeiten und eine gewisse Selbstrestriktion, oder wie man das nennen möchte, sich ein bisschen zurücknehmen auch eigenen Wichtigkeit.
Das sind die üblichen Mittel von so Wirtschaftskanzleien, wie die Werbung betreiben. Die wollen sich dann eben abgrenzen von den anderen Leuten, die alles was zur Kurzarbeit erzählen und wollen dann eben sagen, wir sind übrigens besser als alle anderen. Aber wirklich, als ich das gelesen habe, habe ich erstmal einen Screenshot gemacht und meiner Kollegin geschickt. Und ich dachte so, oh Gott, was haben wir jetzt was vergessen? Ach du Scheiße, was machen wir denn hier? Und wir sind sowieso schon, ja, und wir sind die Anwälte in dem Unternehmen, ja, aber wir sind schon sowieso schon gestresst, weil wir jetzt versuchen, da sinnvoll Kurzarbeit einzuführen. Aber das ist eben nicht so einfach in jedem Einzelfall. Es sind ja nicht immer klare Fälle. Man muss da ja das schon irgendwie so gestalten, dass das Sinn macht und auch vorschriftsmäßig eingeführt wird und nicht einfach nur als finanziellen Zuschuss der Bundesregierung benutzen. So ist es ja nicht gedacht. Oder vielleicht ist es so gedacht, aber so ist es nicht gemacht, nicht umgesetzt. Und wir sind sowieso schon grundgestresst. Und dann schießen dann da noch solche neumarklugen Anwälte dazwischen. Ich muss es echt so sagen. So habe ich das wirklich, das ist jetzt ganz ungefiltert. Da schießen dann so neumarkluge, blöde Anwälte dazwischen, die sich so positionieren wollen am Markt. Und alles, was ich denke, ist so, Mann, schaff mir doch einfach eine Lösung, mit der ich umgehen kann und laber mich nicht voll mit irgendeinem Compliance-Scheiß. Ich habe diese Probleme selber schon gesehen. Jetzt mach mich nicht noch wahnsinnig.
So, na, und selbst, stell dir mal vor, ich meine, in eurem Fall seid ihr noch Juristen.
Ganz genau.
Die wissen vielleicht ein bisschen was über Compliance wissen, aber jetzt stell dir mal vor, so ein Artikel wird gelesen durch ganz normalen HR-Abteilungsberater, ganz der genau. kein Vorwissen hat,
ganz genau.
was ja auch völlig normal ist.
Ja, und die
wie soll der sich denn fühlen?
Ja.
Und das finde ich, also ich finde das unter aller Kanone.
Ja.
Unter aller Sau, wollte ich eigentlich sagen.
Ja, nee, sag das ruhig. Wir sind frech. Hashtag frech.
Unabhängig von diesen sehr negativen Auswüchsen.
Sie
möchte noch einen negativen Auswuchs machen.
Nee, ich möchte diesen Punkt nochmal ausmalen als Conclusio.
Conclusio.
Ja.
Zusammenfassung.
Das war übrigens nicht Englisch, ja. auch mit dem gewissen Abstand, den ich jetzt habe aus der Kanzleiwelt heraus, das, wonach ich mich sehne, sind Anwälte, die ihre Position als Organ der Rechtspflege insofern ernst nehmen, als dass sie Ruhe ausstrahlen,
ja, absolut.
Und eine gewissenhafte und differenzierte Werbung machen zurzeit.
Ihren Job machen. Die müssen
und
ihren
einfach
Job
ihren Job machen. Und die sollen nicht rumklingeln. Die sollen das lassen.
Die sollen ihren Job machen und den Leuten die Sorgen abnehmen. Das ist
richtig.
Ihr Job.
Und bitte, ich habe es nicht gelesen, wir haben uns da vorher drüber unterhalten, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein dünnes Handbuch zur Pandemie im Unternehmen, dass das überhaupt Sinn macht, dass da irgendwas drinsteht, was sich mit den wirklichen echten Problemen, die man jetzt im Unternehmen hat, die nämlich alle neu sind und alle ungeklärt sind, auseinandersetzt. Das ist Zusammengeschreibsel von schon vorhandenen Sachen und das wird jetzt auf den Markt geschmissen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube nicht, dass da so viel Neues drin ist. Und jetzt machen die damit Geld. Das ist doch scheiße. Ich weiß, du hast dazu eine andere
Auffassung. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Aber ich bin da ganz bei dir, dass man in dieser Situation halt wirklich man wird einzelne Lösungen finden müssen für jedes einzelne Unternehmen. Und da gibt es kein Schema F, was anzuwenden ist. Und deswegen sind diese Bücher wahrscheinlich vielleicht für Anwälte interessant als Inspiration, aber nicht besonders für Abteilungen, HR-Abteilungen und so weiter gedacht.
Ja.
Darf ich jetzt über das Positive reden?
Bitte.
Ich bin ja noch unter 40, deswegen nehme ich mir raus.
Was soll denn das heißen?
Euphorisch
ich bin auch unter 40.
Ja, ich rede auch gar nicht über dich. Ich nehme mir heraus, diese Welt auch etwas euphorisch zu sehen. Und erhoffe mir oder ja, wünsche mir oder denke, dass diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, für viele Unternehmen auch ein Anfang für neue Dinge sein könnte. Darunter fallen zum Beispiel, dass plötzlich ganz viele Unternehmen, wo Homeoffice ganz lange überhaupt nicht denkbar war, und da haben die Chefs immer gedacht, das geht nicht und ach, und die arbeiten ja nicht richtig, die Mitarbeiter. Plötzlich geht Homeoffice, plötzlich sind die technischen Möglichkeiten sehr schnell geschaffen. Plötzlich sieht man, dass es den Mitarbeitern vielleicht im Homeoffice auch gut tut, einfach ihren Tag ein bisschen besser oder anders regeln zu können. Also ich zum Beispiel fange einfach eine Stunde früher an. Und mache dafür 2 Stunden Mittagspause. Da bin ich aber nachmittags viel fitter, kann ich euch sagen. Mhm. Also in 2 Stunden schafft man was. Da kannst du zum Sport gehen, da kannst du mal rausgehen und so. Das, bei einer Stunde ist das ja eigentlich...
Wo gehst du denn zum Sport hin, Lili?
Na, zum Joggen. mein Hassjoggen. Hass-Joggen. tatsächlich treffe ich mich jetzt oft mit einem Kumpel von mir und wir gehen spazieren. Eine Stunde.
Ja, nein, ich muss ja eh raus mit dem Hundi.
Ja, naja, und auf jeden Fall, also... Darin sehe ich als einen positiven Punkt jetzt für die Arbeitswelt gesprochen, dass da ein bisschen so ein Aufwachen stattfinden kann oder so ein, man fällt jetzt automatisch aus alten Strukturen raus und muss einen Weg plötzlich finden. Mhm. Und plötzlich merkt man, möglicherweise ist es doch sinnvoll, wenn man an Stellen, an Schlüsselpositionen in Unternehmen nicht die ältesten Mitarbeiter sitzt, die möglicherweise zur höchsten Risikogruppe gehören, sondern vielleicht ist es sinnvoll, jetzt mal zu Beginn Wissenstransfer in Anspruch zu nehmen oder in Angriff zu nehmen und anzufangen, auch dadurch letztendlich Hierarchien abzubauen, also so Wissenshierarchien und dadurch vielleicht als Stellvertreter dann den 35-Jährigen zu nehmen oder der vielleicht sonst erst in 10 Jahren die Möglichkeit bekommen hätte und so. Und also ich sehe in dieser... Meine Hoffnung ist, dass durch dieses gezwungene Aufrütteln der Situation plötzlich positive Erfahrungen gemacht werden. Im Sinne von, ah, es geht ja doch. Ah, es ist gar nicht alles so schlimm. Es bricht nicht die Welt zusammen, wenn jetzt mal also man 2 Tage die Woche im Homeoffice ist, zum Beispiel.
Mhm. Ja, und dass man auch einfach jetzt gezwungen ist, über Dinge, wie jetzt, das ist ein Kampfbegriff und wir haben, der existiert, es ist nicht echt, aber trotzdem über so Sachen wie Digital Leadership tatsächlich nachzudenken. Wie geht denn Führung im Homeoffice überhaupt? Ja. Wie arbeitet man dann überhaupt im Homeoffice zusammen? Das sind ja alles so Sachen, da hat man irgendwie abstrakt eine Vorstellung davon, aber wenn man dann plötzlich 4 Wochen am Stück an seinem Küchentisch oder Schreibtisch im Schlafzimmer, wo auch immer, sitzt, und dann da arbeitet, das ist ja sau schwierig, so im Team zusammenzuarbeiten.
Ja.
Also wir arbeiten ja tatsächlich in einem Team zusammen und wir müssen uns absprechen. Und das ist echt gar nicht so einfach, wenn wenn die Schlagzahl so hoch ist und alle so belastet sind von den vielen Sachen, die organisiert werden müssen, dann aber sich gegenseitig abzustimmen, dass man nicht unterschiedlich berät. Das ist echt eine Herausforderung und da stimme ich dir zu, dass die Situation jetzt, die Pandemie jetzt, die Situation ermöglicht, sich da weiterzuentwickeln. Und das ist auf jeden Fall, hast du vollkommen recht, jetzt eine spannende Situation, weil wir anfangen müssen oder jetzt endlich mal einen Anreiz dafür haben, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Mal gucken, was die Zeit bringt. Und ich bin auch insbesondere gespannt, wie sich der Anwaltsjob dadurch verändert. Also in der Kanzlei, jetzt nicht im Unternehmen. Da ticken die Uhren sowieso ein Stück weit anders. Aber
darf ich noch, mir fällt noch eine Sache gerade ein. Mhm. Interessant ist, wie plötzlich auch zum Beispiel die Rolle der REFA und der RENO anders geschätzt wird. Ja? Weil man plötzlich merkt, huch, ohne die geht ja gar nichts. Also weiß man natürlich vorher auch schon, aber... plötzlich sind ja tatsächlich in dieser Zeit bei uns, zumindest in der Kanzlei, insbesondere die Gruppen, die richtig Schwierigkeiten kriegen, weil sie Kinder haben.
Ja.
Und die dann keine Betreuung haben zu Hause. Und das ist ganz interessant, wie da, wie da nochmal auch eine andere Wertschätzung füreinander, das ist nur ein Beispiel, ja, aber es betrifft ganz bestimmt ganz viele Bereiche, dass man plötzlich auch eine andere Wertschätzung hat für die anderen, für die Kollegen.
Mhm.
Sorry, ist mir noch so eingefallen.
Nee, total wichtiger Punkt. Ja, mir ist im Übrigen auch aufgefallen, wie wichtig dieses soziale Umfeld ist, um sich wohlzufühlen und um gut zusammenzuarbeiten. Ja. Also diese reine Homeoffice-Tätigkeit erscheint mir schwierig. Also du musst deine Kollegen schon auch treffen, ab und zu mal. Naja.
Und mal ein Witzchen machen, wa?
Ah, ja, genau. So nämlich. Lange Rede, gar keinen Sinn. Oder viel Sinn.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch berichtet, was ihr davon so haltet. Von dem, worüber wir jetzt hier so polemisch und wutbürgerlich geredet haben. Vielleicht sieht ihr das alles ganz anders. Vielleicht sind wir viel zu strukturkonform und konservativ.
Aber wie seht ihr alle das? Ein bisschen entspannter sein. Wir sind so wirklich... Also ich finde... Also
ihr müsstet Vivian sehen, wie sie hier sitzt.
Ja, ich sitze hier. Wirklich. Ich glaube, wir sind alle grundangespannt genug. Wir müssen ein bisschen entspannter im Umgang miteinander sein und ein bisschen ruhiger. Das wäre mir viel wert. Bitte.
Jedenfalls würden wir uns sehr freuen.
Ja.
employme.podcast@gmail.com
So sieht's aus. Meldet euch mal bei uns.
Oder auch auf dem Instagram-Account employme.podcast.
Ja, genau.
Genau, wir freuen uns über euch.
Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir haben viele Themen in petto. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass wir die Psycho-Folge, dass die bald kommt.
Oh, das wird ein anstrengendes Thema für uns alle.
Mhm.
Ich habe schon ein bisschen Angst.
Ich gar nicht. Aber wir müssen einfach mal darüber reden, warum Anwälte an der Stelle das als Wettbewerbsnachteil betrachten, wenn sie zum Beispiel depressiv sind. Also nicht als Krankheit, sondern als Schwäche. So ist das richtig ausgedrückt. Darüber werden wir reden. Aber wir haben noch viele andere spannende Themen. Wir versuchen uns schneller wieder bei euch zu melden. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns auch mitteilt, worüber ihr reden wollt oder worüber ihr... Ja, und ob ihr, wie ihr könnt euch uns auch fragen, ob ihr mal dazu kommt. Tolle Diskussion führen wir gerne.
Macht's gut und bleibt gesund.
Genau, bis bald.
Tschüss.